Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Mein Gast im heutigen Podcast ist Frau Magister Mirella Jasic. Herzlich willkommen bei Care, Mirella. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Ganz kurze Vorstellung, wie immer zu Beginn. Mirella Jasic ist Juristin, Kulturmanagerin und Fotografin und sie arbeitet auch seit vielen Jahren als freie Journalistin und derzeit arbeitet sie als Digitalisierungs- und Kommunikationsexpertin für Bildungsthemen bei der Arbeiterkammer Wien. Darüber sprechen wir aber später. Ich möchte gerne damit beginnen, auch wenn man es nicht hört und überhaupt keine Idee davon hat, aber Sie sind ja nicht in Österreich geboren und Sie haben uns verraten, es ist also quasi jetzt kein Jubiläum, aber es ist 30 Jahre, dass Sie, vor 30 Jahren sind Sie mit Ihrer Familie nach Österreich gekommen. Woher sind Sie denn gekommen?
Und ja, warum? Ich bin 1993 im Zuge der kriegerischen Entwicklungen im ehemaligen Jugoslawien nach Österreich eingewandert als Flüchtling, damals mit meiner Familie, also meinem Vater, Mutter und meinem Bruder. Und ja, seitdem bin ich hier, was eben inzwischen 30 Jahre her ist und irgendwie auch ein seltsames Gefühl, dass das schon so lang ist.
Ich nehme an, Sie waren ein Kind, damals ein kleines Kind, oder?
Genau, ich war damals 8 Jahre alt.
8, okay, genau. Sie sind schon in die Schule gegangen in Bosnien quasi.
Richtig, ich bin damals bereits in der Schule gewesen, hatte das erste Schuljahr quasi hinter mir und dann kam der Krieg, dann gab es keine Schule mehr, aber genau.
Haben Sie noch richtige Erinnerungen dann?
Ja, doch.
Ich kann mich
sowohl an den Krieg sehr gut erinnern, als auch noch an die Zeit vor dem Krieg sehr gut erinnern. Mit 8 ist man ja schon nicht mehr so ganz klein und kann doch das eine oder andere besser verstehen, aber auch nicht gut genug, um es wirklich zu verstehen.
Haben Ihre Eltern das mit Ihnen besprochen, wie Sie beschlossen haben, Sie gehen weg aus Bosnien? Können Sie sich daran erinnern?
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Sie haben das weder mit meinem Bruder noch mit mir wirklich besprochen, aber ich kann mich an ihr Gespräch gut erinnern, weil wir waren damals zu der Zeit, mein Vater hat gekämpft, er hat auf der kroatischen Seite gekämpft, was die ganze Absurdität dieses Kriegs nämlich nochmal verdeutlicht, weil er war eigentlich bosnischer Muslime und meine Mutter serbisch-orthodoxe Bosnierin, so. Und wir waren auf der kroatischen Seite zu dem Zeitpunkt. Mein Vater hat gekämpft. Ihm ist zu Ohren gekommen, dass der Ort, wo wir zu dem Zeitpunkt waren, angegriffen werden soll. Und meine Mutter und er haben darüber geredet, was sie machen sollen. Und es gab zwei Optionen, die sie besprochen haben. Die eine Option war, wir gehen nach Australien. Dort hat zu dem Zeitpunkt meine Tante mit meinen Cousins gelebt. Die sind schon in den 80er Jahren nach Australien ausgewandert. Und die zweite Option war, dass wir nach Österreich gehen. In Österreich hatte ich eine andere Tante von meiner Mutter, also von mütterlicher Seite. Die ist in den 70er Jahren damals im Zuge der Gastarbeiterinnenbewegung nach Österreich eingewandert. Und ich kann mich gut eben an dieses Gespräch erinnern, wie sie irgendwie über Österreich und Australien gesprochen haben. Und dann fiel die Wahl auf Österreich, weil sie gesagt haben, Österreich, das ist nicht so weit weg. Wenn der Krieg aufhört, dann können wir jederzeit zurückgehen. Und deshalb sind wir dann nach Österreich gegangen. Das klingt so, als wäre der Weg leicht gewesen. Mhm. Wir sind geflüchtet und haben...
Ja, mit dem Auto oder mit dem Zug?
Wir sind mit einem Bus geflüchtet. Also meine Eltern haben quasi das Wichtigste eingepackt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mein Bruder und ich unter den Bussitzen uns versteckt haben, weil sie Angst hatten, dass wir entdeckt werden als Flüchtlinge. Und meine Mutter mir die ganze Zeit gesagt hat, ich soll still sein, ich soll mich nicht bewegen. Und ich bin so unter ihren Füßen quasi mit einer Decke versteckt gewesen. Dann sind wir nach Zagreb und dort haben wir Menschen getroffen, die uns eigentlich gesagt haben, wir müssen alles, was wir haben, wegwerfen. Und an das kann ich mich auch gut erinnern, wie wir dann irgendwie so ganze Koffer in Mistkübel geworfen haben. Und das Einzige, was ich noch behalten habe, war so ein Teddybär, den ich noch heute habe. Eine ganz kitschige Geschichte, aber ja. Und dann sind wir, ja, wir haben diese Männer bezahlt, die haben uns quasi an die Grenze zu...
Also Schlepper.
An Schlepper, ja. Genau, gekommen. Die haben wir bezahlt, die haben uns an die österreichische Grenze gebracht und dort sind wir dann quasi irgendwie durch. Ich kann mich da nur so verwaschen daran erinnern. Und dann hat uns, dann sind wir in ein Flüchtlingslager gekommen, damals nach Preiskirchen. Mhm. Und von dort aus in das System als Asylanträge gestellt und so weiter und so fort.
Und hat es Ihnen geholfen, dass Ihre Tante praktisch hier war in Österreich? Weil Sie hatten ja dann offenbar schon einen starken Bezug hierher, oder?
Der Bezug war mäßig stark, weil wir waren vorher nie in Österreich. Wir konnten auch die Sprache nicht. Mhm. Aber es hat natürlich geholfen, jemanden zu haben, der zumindest mit den groben Dingen einem helfen kann. Ich bin dann relativ früh aus Preiskirchen zu meiner Tante gekommen. Also meine Eltern haben sich gedacht, es ist vielleicht für mich besser, wenn ich bei meiner Tante bin. Das war aber ganz schwer für mich als Kind mit 8 Jahren von meinen Eltern getrennt zu sein. Ich bin auch deshalb dann dort eingeschult worden, wo ich eingeschult worden bin, weil meine Tante quasi die nächste Schule, die bei ihr um die Ecke war, für mich dort eingeschrieben hat. Aber es hat sich dann anders entwickelt. Es gab eine österreichische Familie, die uns aufgenommen hat, uns als ganze Familie aufgenommen hat, wo wir dann eine Zeit lang waren. Und ja, also meine Kindheit ist ganz stark geprägt durch dieses viele Umziehen und
und diesen Neuanfang.
Neuanfang, genau.
Der für ihre Eltern wahrscheinlich sehr schwierig war, oder?
Auf jeden Fall, ja. Sie mussten sich im Grunde aus dem Nichts eine komplett neue Existenz aufbauen, gemeinsam mit 2 Kindern. Mhm. Und wahrscheinlich schwer traumatisiert von den Kriegserlebnissen. Also ich bewundere Sie noch heute dafür, wie Sie das geschafft haben.
Würden Sie sagen, dass Ihre Flucht ein traumatisches Erlebnis für Sie war?
Das ist eine gute Frage. Ich kann das selbst nicht so gut einordnen, ob es für mich wirklich traumatisch war, weil ich glaube fast nicht. Mhm. Ich glaube, dass es andere Dinge im Krieg gegeben hat, die für mich traumatisch waren. Aber die Flucht selbst nicht.
Ich meine, der Krieg ist ja zurück in Europa seit fast einem Jahr.
Ja.
Wie geht's Ihnen, wenn Sie da die Nachrichten sehen? Oder wie geht's Ihnen, wenn Sie die Flüchtlingsdebatte hören und verfolgen? Weil Sie haben ja jetzt wirklich sehr eindrücklich geschildert. Und das ist auch, was ich immer sage und was wir bei Care auch absolut wissen. Das kann jedem passieren. Ganz schnell. Auch wenn man sich's gar nicht vorher so ausmalt. Und dann ist man in der Situation. Und dann kommt man in eine heutige Debatte, die nicht immer sehr menschenfreundlich ist, sagen wir es einmal so.
Ich finde es ganz schwierig im Moment. Ich kann schwer der Berichterstattung rund um den Ukraine-Krieg folgen, weil ich da sehr emotional werde. Und ich tue mir auch schwer, in dem Zusammenhang einen Diskurs zu führen mit gegensätzlichen Positionen. Weil ich glaube, dass sich das tatsächlich viele Menschen gar nicht vorstellen können, wie es überhaupt so weit kommt, wie so eine Dynamik entsteht, was eigentlich das alles für diese Menschen bedeutet, welche Schicksale dahinter stehen. Nämlich auch wenn man dann in einem anderen Land ist, ist ja dann nicht das Leben gemacht. Und es ist quasi keine Gmadewiesen, wie man so schön sagt.
Es ist keine soziale Hängematte.
Nein, es ist alles
irgendwo hinzukommen. Auch nicht nach Österreich, das ist ja an der Stelle.
Genau.
Einmal ganz klar gesagt. Und Care arbeitet ja auch derzeit an den Außengrenzen der Europäischen Union, eben gerade auch in Bosnien. Care Österreich stellt da Spendengelder zur Verfügung, weil was den Flüchtlingen dort an den Toren vor Europa passiert, das ist wirklich unbeschreiblich. Also das kann sich Gott sei Dank niemand vorstellen, wie mit den Menschen umgegangen wird. Jetzt habe ich Sie aber kennenlernen dürfen als sehr selbstbewusste, sehr gebildete, kennen Sie jetzt nicht wirklich, aber ich würde sagen, doch lebensfröhliche Person. Das heißt, Ihr Umfeld, trotz der schlimmen Erfahrungen, hat offenbar sehr viel richtig gemacht, weil Sie haben ja einen wirklich tollen Werdegang hingelegt und Sie kennen die Debatte so wie ich. Das österreichische Bildungssystem, das wird ja immer wieder so als nicht durchlässig beschrieben und ich glaube das auch, wenn man sagt, das entscheidet auch für hier geborene Kinder, was die Eltern sind oder gelernt haben, das determiniert dann oder entscheidet sehr früh darüber, wie der Bildungsverlauf dann auch von den Kindern ist. Und das ist natürlich noch schwieriger, wenn man nicht in seiner Sprache ist und so eine Fluchtgeschichte als Kind erlebt hat. Wie würden Sie sagen, wie hat das Ihr Umfeld oder wie haben Sie selber das
so gut geschafft?
Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Auf der einen Seite habe ich Eltern, die mich sehr unterstützt haben in allem, was ich vorhatte auf Bildungsebene. Ich kann mich gut erinnern, wie wir damals nach Österreich eingewandert sind und eben als Flüchtlinge noch mit vielleicht gerade irgendwie erster Art von Arbeitserlaubnis meiner Eltern, ich weiß es nicht mehr, da waren, habe ich mir eingebildet, ich möchte unbedingt Klavier spielen lernen.
Ja.
Und ich war damals 9 Jahre alt und konnte kaum Deutsch und meine Mutter auch nicht, aber ich habe beschlossen, ich will Klavier spielen lernen und meine Mutter hat das irgendwie geschafft, einen ehemaligen Direktor des Konservatoriums zu finden, der in Pension war, und mit ihm ein Gegengeschäft zu machen, nämlich dass sie zu ihm putzen kommt, dafür gibt er mir aber Klavierunterricht. Das heißt, ich habe dann 7 Jahre Klavierunterricht gehabt. Ich habe tatsächlich viel Glück gehabt, auch mit dem, also Glück, ich habe Eltern gehabt, die, wie Sie richtig sagen, ein Umfeld, das das sehr unterstützt hat, mich sehr stark bestärkt hat in diesen Dingen, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, auch in Bezug auf Bildung, auf Weiterbildung, mich da zu fördern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich von mir aus einen sehr starken Antrieb hatte. Wie gesagt, als Kind schon sehr früh gewisse Vorstellungen hatte und diesen Weg gegangen bin. Es waren weniger meine Eltern, die sich gedacht haben, Bildung ist uns so wichtig und unsere Tochter muss jetzt ins Gymnasium gehen. Meine Eltern kannten nicht einmal den Unterschied zwischen Gymnasium und Hauptschule. Und als ich dann nach der 4. Volksschule mich eingeschrieben habe, nämlich ich mich selbst eingeschrieben habe ans Gymnasium, bin ich zu meinen Eltern einfach mit einem Formular hingegangen, habe ihnen gesagt, bitte hier unterschreiben, das ist die fortführende Schule. Und sie haben unterschrieben, ohne eigentlich wirklich zu wissen, was das für eine Schule ist. Und ich finde, das wird sehr deutlich an dem Werdegang meines Bruders, der 6 Jahre älter ist, der damals mit 14 nach Österreich gekommen ist, der nicht mehr so gut Deutsch gelernt hat, der in eine Hauptschule gekommen ist, in den 23. Bezirk. In der Klasse gab es viele Kinder mit Migrationshintergrund, also wenig deutsche Sprachvorbilder, der dann automatisch irgendwie ans Polytechnische gekommen ist. Und sein Werdegang war komplett anders schon vorgeschrieben, allein aufgrund dieser Zweigleisigkeit.
Auch weil er älter war.
Und auch weil er älter war und weil wir eben nicht die Eltern hatten, die in der Lage waren, diese Bildung, das Bildungssystem zu verstehen. Weil wir Eltern hatten, die 12 Stunden am Tag gearbeitet haben und eigentlich Existenzängste hatten und versucht haben, hier uns eine Grundlage aufzubauen. Und das geringste Problem für sie war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt, welche Schule suchen wir jetzt für unser Kind aus? Mhm. Und ich glaube, der größte Aspekt, warum ich den Werdegang hatte, den ich hatte, war Glück. Ich hatte viel Glück. Ich hatte eine Volksschullehrerin, die mit mir Deutsch gelernt hat, während die anderen Kinder Religionsunterricht hatten. Die Familie, die uns aufgenommen hat in Österreich, von der ich am Anfang erzählt habe, die hatten ein kleines Kind, das gerade selbst Kleinkind war, die Deutsch gelernt hat. Und mit dem bin ich gemeinsam gesessen und habe Bilderbücher geschaut und Worte gelernt. Ich hatte immer wieder Menschen auf meinem Weg, die mich in dem bestärkt haben, was ich möchte, die mir die Chancen gegeben haben. Es war aber nicht leicht. Also es war alles andere als leicht. Mhm. Und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, wie durchlässig ist unser Bildungssystem? Meiner Meinung nach ist das österreichische Bildungssystem alles andere als durchlässig. In Österreich hängt der Bildungsweg und der Bildungserfolg von Kindern nach wie vor ganz stark von dem sozialen und finanziellen Hintergrund der Eltern ab. Bildung wird in Österreich nach wie vor vererbt. Und ich finde, das zeigt sich ganz stark schon auch an dem Thema Nachhilfekosten. Wer kann sich Nachhilfe leisten und wer kann sich keine Nachhilfe leisten? Meine Eltern konnten mir keine Nachhilfe zahlen. Das war ein großes Problem, hätte ich Nachhilfe gebraucht. Und ich habe dann später, als ich das Gymnasium gemacht habe, ich hatte 2 Jobs. Ich hatte einen, abends habe ich in einem Theater gearbeitet und samstags war ich in einer Buchhandlung. Und so habe ich mir meine Nachhilfe finanziert. Also ich habe Nachhilfe in Mathematik gebraucht.
Und ich gestehe, also ich auch.
Ich gestehe es. Aber das war ganz schwierig. Das war ein schwieriges Thema. Und ich weiß, wie schwierig es auch war, das meinen Eltern verständlich zu machen, dass ich das brauche und dass das okay ist und dass andere Kinder das auch haben, weil das war für sie was ganz Schlimmes. Mhm. Und ich will damit sagen, es ist leider ganz viel von Glück und von Zufällen und
persönlicher Motivation auch, oder? Weil sie müssen ja unheimlich stark persönlich motiviert gewesen sein, auch wenn es die Volksschullehrerin und andere Menschen gegeben hat, die sie in irgendeiner Art und Weise ermuntert und auch unterstützt haben, muss man doch trotzdem selbst wahnsinnig motiviert sein, dass man das dann durchzieht. Naja, das.
Ja, wahrscheinlich war ich auch sehr motiviert. Ja.
Und wie lang, darf ich Sie fragen, wie lange hat es gedauert, bis Sie für sich gesagt haben, also mein Deutsch, das passt jetzt?
Ich glaube, diesen Zeitpunkt hat es nie richtig gegeben, muss ich ehrlich sagen. Das war ein fließender Prozess. Okay. Ich kann mich ganz gut erinnern, dass ich sehr deutsch gesprochen habe. Also
sehr deutlich wahrscheinlich.
Sehr deutlich, sehr deutsch gesprochen habe, also weniger österreichisch. Und dass ich erst am Gymnasium angefangen habe, so wienerische Ausdrücke zu lernen. Und dass das für mich quasi schon fast so eine zweite Sprache war, die ich dann nochmal lernen musste. Und ich beneide noch heute Menschen, die zwischen Dialekt und quasi dem Hochdeutsch switchen können, weil das fällt mir ganz schwer. Und ich spreche inzwischen schon österreichisch, aber lang habe ich sehr deutsch geklungen, auch weil ich sehr viel deutsches Fernsehen geschaut habe. Und meine Volksschullehrerin eine Deutsche war. Also es waren viele solche Aspekte, die dazu geführt haben, dass ich einen ganz starken deutschen Akzent hatte. Das fand ich zum Beispiel sehr schwierig, weil ich hin und wieder sogar lustige Situationen hatte, wo Menschen mich für eine Deutsche gehalten haben und mich deshalb diskriminiert haben in Österreich.
Aber ich wollte gerade sagen, was ja jetzt an sich auch nicht weiter schlimm ist, aber da sieht man schon die feinen Nuancen, wie man sich selbst wahrnimmt und dann auch, wie man fremd wahrgenommen wird, auch wenn man eine Sprache schon sehr, sehr gut spricht. Ja?
Genau.
Also das sind ja wirklich schon die feinen Schattierungen dann und womit man dann auch konfrontiert ist. Und ich würde Kraft meines Berufs und auch meiner Ausbildung sagen, es ist egal, aber im Alltag ist es dann vielleicht für manche doch nicht so egal, weil Sie ja das Beispiel jetzt gesagt haben, wenn man dann Deutsch spricht, dass das auch wieder für manche Grund ist, das besonders irgendwie zu bemerken. Ich möchte es bewusst nicht so hart sagen, weil unsere Freunde aus Deutschland sind die größte Gruppe an Ausländern, die in Österreich lebt und arbeitet, und ich würde sagen, das funktioniert sehr gut, aber vielleicht auch, weil ich selbst mit einem Deutschen verheiratet bin. Aber Sie sind ja auch Kommunikationsexpertin. Also Kommunikation ist ja das, womit es steht und fällt, das ganze Leben, oder? Weil Sie sind Juristin auf der einen Seite und sind jetzt also Kommunikations- und Bildungsexpertin. Wie geht das zusammen? Sind Juristen Menschen, die besonders gut kommunizieren können?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, in welche Richtung man arbeitet als Jurist oder Juristin. Es gibt bestimmt Juristinnen, die sehr, sehr verkopft sind und gut auf dem Papier sind und weniger mit den Menschen zusammenarbeiten. Und dann gibt es genauso Juristinnen und Juristen, die also gerade Anwälte sind in dem Bereich, die ganz viel zwischen den Zeilen lesen müssen. Richter, Richterinnen, die müssen auch ganz viel kommunikativ auf Kommunikationsebene arbeiten und herausfiltern, was sind die wesentlichen Dinge, die ein Mensch sagt. Worum geht es eigentlich? Was ist das Sachverhalt? Mhm. Also das ist.
Aber diese Laufbahn haben Sie nicht so richtig angestrebt, oder?
Ich habe natürlich mehrere Gründe, warum ich Jus studiert habe. Ein Grund ist, dass mein Vater Künstler war und ich mir eingebildet habe, ich muss rebellieren und ich werde sicher nicht diesen Bildungsweg einschlagen und Künstlerin werden. Und aus diesem Grund beschlossen habe, Jus zu studieren. Das war tatsächlich sehr schwierig für meinen Vater, weil der hat immer gesagt, ich soll in seine Fußstapfen gehen und quasi
was Kreativeres machen,
richtig. Mhm. Aber ich habe gesehen, wie schwierig es ist, das Leben eines Künstlers zu leben, und wollte das nicht für mich. Das war der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ich ein tiefes Grundgefühl für Gerechtigkeit habe in mir. Und mir gedacht habe, mit Jus, das ist so dieser naive Zugang vielleicht zu dem Studium, den wahrscheinlich sehr viele Menschen haben. Mit Jus kann ich quasi für Dinge Menschen helfen, für Gerechtigkeit einzustehen. Auf der anderen Ebene ist Jus tatsächlich sehr, sehr sprachenbasiert. Etwas, was mir sehr liegt, weil ich mich generell für Sprachen sehr interessiere. Ich glaube, dass ich da ein Talent habe auch dafür. Und ich glaube, ich konnte da auch sehr viel lernen. Es ist auch eine eigene Sprache, die man lernt, die juristische Sprache. Und eine gewisse Logik und Technik, die man lernt, die auch mir viel Freude gemacht hat. Es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich sehr schätze an der Juristerei.
Absolut. Und sie ist ja auch sollte auch sowohl in einem kommunikativen Beruf als auch natürlich für Care. Wir arbeiten entlang der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Menschenrechte haben eine globale Gültigkeit. Und wir sehen ja gerade in den aktuellen Debatten, die es allerorts gibt, wir gehen da nicht in die Details, aber das sehen wir ja, was teilweise auch für ein juristisches Nichtwissen vorhanden ist und was für eine Flexibilität in der Interpretation von Gesetzen und Gesetzeswerken verlangt wird, die einfach nicht da ist und die Europa auch nicht zulassen sollte, weil wir doch immer sehr stolz darauf waren, dass wir uns angeblich in den letzten Jahrzehnten auf dem Gebiet maßgeblich weiterentwickelt haben. Und das ist auch absolut etwas Schützenswertes. Und ich glaube, da kann einem eine juristische Grundausbildung auch gut helfen beim Kommunizieren. Ich möchte ein bisschen in die Richtung auch gehen. Sie sind ja für Digitales eigentlich auch zuständig.
Richtig.
Oder?
Ich muss da vielleicht kurz ausholen. Ich habe, bevor ich jetzt bei der Arbeiterkammer Wien war, 10 Jahre bei dem ORF gearbeitet, konkret bei Ö1, beim Radiosender. Und da war das quasi mein Handwerk, das ich dort gelernt habe, nämlich die Kommunikationsarbeit auf verschiedenen Ebenen. Einerseits selber eine Sendung zu gestalten, wie erzähle ich eine Geschichte, andererseits digital, online Geschichten zu erzählen, auch schwierige Themen auf den Punkt zu bringen, einfacher zu erklären, niederschwelliger zu erklären. Und wie Sie richtig sagen, gerade das Völkerrecht zum Beispiel oder die Politik ist ganz stark geprägt von Gesetzen, von juristischen Texten, die oft überhaupt nicht niederschwellig sind, meistens das sogar nicht sind und die für die breite Masse an Menschen eigentlich ganz schwer zu verstehen sind. Weshalb es für mich auch da ein Anliegen war, immer Dinge verständlich zu machen.
Aber trotzdem die richtige Information beizubehalten.
Richtig, und das ist die Kunst.
Weil ich finde, das ist die größte Herausforderung. Es war für mich recht erhellend, das war vor einigen Wochen in den Medien, dass sehr viele Menschen, da hat es gar nicht nur mit der Bildung zu tun, dass die einfach Abkommen, Verträge unterschreiben bei Mobiltelefonen, whatever, ja, ohne dass man das genau liest. Ich glaube, das hat jeder von uns schon selbst einmal getan, ja, weil die Texte teilweise so geschrieben sind, dass man sie also auch mit einer sehr guten Ausbildung nicht wirklich versteht oder sie sich nicht antun will, weil unsere Aufmerksamkeit ist ja durch die digitalen Medien und ich sehe das absolut nicht nur kritisch, ganz im Gegenteil, aber unsere Aufmerksamkeitsschwelle ist schon tendenziell kleiner werdend, glaube ich. Man soll nie verallgemeinern, aber das kann man schon auch bei sich selbst sehen. Das heißt, ist heute, wenn man von Kommunikation, von Digitalisierung spricht, ist nicht das essentielle Moment, dass man schaut, wo kann ich richtige Informationen herbekommen. Also weil es schwirren ja Fake News herum, das ist ja unglaublich. Und wenn man jetzt gerade eine sehr brisante Thematik hernimmt, wie die Bildungsdebatte, die ist omnipräsent in den österreichischen Medien, oder auch die ganze Flüchtlings-Migrationsdebatte, die wird ja geradezu instrumentalisiert in viele Richtungen. Wo muss ich da den Fokus hinlegen, dass ich ganz sicher bin, dass ich keine Fake News unabsichtlich zum Beispiel auch wiederhole? Sind wir dafür gut ausgebildet?
Wir haben jetzt seit heuer an den Schulen das Schulfach digitale Grundbildung eingeführt. Das ist wahrscheinlich ein sehr guter Schritt in diese Richtung, vor allem Kinder, Schülerinnen. Das ist in der Unterstufe, also neue Mittelschule und AHS-Unterstufe, dafür auszurüsten für diese Welt. Das Problem ist, dass es noch an Lehrerinnen mangelt, die das eigentlich tatsächlich kompetent vermitteln können, diese Grundlagen. Und meiner Meinung nach stehen wir insgesamt als Gesellschaft vor dieser Herausforderung. Also ich persönlich glaube oder bin überzeugt davon, dass digitale Medien eine Chance sind. Die Herausforderung dabei ist, dass wie können wir diese digitalen Medien für viele Menschen zugänglich machen und wie können wir als Gesellschaft lernen, damit sinnvoll umzugehen. Und ein großer Schritt ist es zum Beispiel, Fake News in Schulklassen zu thematisieren, zu lernen, schon in der Schule zu lernen, oder in der Ausbildung auch zu lernen, wie gehe ich mit Suchmaschinen um? Wie funktionieren Algorithmen? Wie funktionieren Algorithmen in sozialen Medien?
Wem kann ich vertrauen?
Genau.
Was sind die seriösen Tools und was sind die eher nicht seriösen Tools?
Richtig. Und das ist etwas, das Grundlagenwissen braucht, um dann auch kritisch und sicher sich durch diese Medien bewegen zu können. Ich zum Beispiel bin auf allen sozialen Medien, mehr oder weniger. Und ich verstehe aber die Risiken, die sich dahinter verbergen. Und ich sehe auch datenschutzrechtliche Probleme, auch Probleme, die gesellschaftlich daraus entstehen und auch Gefahren, die für Kinder entstehen, mit sehr, sehr bewussten Augen. Nichtsdestotrotz sehe ich aber auch viele Möglichkeiten, wie man damit gut umgehen kann, wie man Menschen erreichen kann, wie man gute Dinge damit auch umsetzen kann. Mhm. Und ich glaube, wir sind als gesamte Gesellschaft gefordert, in dem Zusammenhang uns Lösungen zu überlegen, wie wir da damit am besten umgehen. Das wird sicher auch irgendwann auf gesetzlicher Ebene passieren müssen und auf anderer Seite ganz stark in den Schulen passieren müssen.
Ist das nicht, also ganz salopp gesagt, sind wir da nicht ein bisschen spät dran? Weil ich denke mir, dass jetzt alle, die in ihren 30ern, 40ern und plus sind, wir haben das alle mehr oder weniger Learning by Doing uns angeeignet. Ich bin ganz bei Ihnen, dass die sozialen Medien enorm wichtig sind für die Kommunikation und auch die ganze Digitalisierung. Aber das braucht natürlich gesellschaftliche, juristische, datenschutzrechtliche Prozesse, da bin ich ganz bei Ihnen, die wir noch nicht so wirklich flächendeckend haben. Gleichzeitig sind wir aber mit einer rasanten Entwicklung im Bereich der Digitalisierung konfrontiert. Und ich denke mir, dass Institutionen wie also jetzt die Arbeiterkammer, die ja wirklich die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen schützt, da auch eine gewisse Rolle zu spielen hat, dass da mehr weitergeht und auch mehr Angebot ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute, ganz egal, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Wird da genug getan? Also ich sehe da bei Ö1 und beim ORF sehe ich schon viele Tendenzen, das auch in anderen Sprachen anzubieten und das, da sehe ich eigentlich mehr davon. Ich glaube, dass da viele Institutionen noch nicht ganz state of the art sind.
Also ich kann jetzt von der Arbeiterkammer Wien sagen, dass wir da eigentlich ein sehr breites Angebot haben, sowohl in Bezug jetzt aus meiner Abteilung in Bildungspolitik. Mhm. Wir haben ein sehr großes Angebot für Lehrerinnen und Lehrer, das online ist, mit ganz vielen Unterrichtsmaterialien, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben auch während Corona, und da hat Corona sicher eine große Rolle und einen guten Schub uns allen gegeben in Österreich, also auch vielleicht zu der Frage, sind wir nicht schon zu spät? Ich glaube nicht, dass wir zu spät sind. Ich glaube, dass wir durch Corona und durch diesen Schub, der Digitalisierungsschub, der passiert ist, endlich quasi dort angekommen sind, wo wir sein sollten heute. Und ich bin mir sicher und ich bin überzeugt davon, dass die digitalen Angebote der Arbeiterkammer Wien da sehr, sehr gut sind und in eine sehr gute Richtung gehen.
Werden die auch gut angenommen?
Wir werden auch gut angenommen, ja. Also wir haben nicht nur, dass wir jetzt auch natürlich unser Angebot in sozialen Medien anbieten. Mhm. Es gibt viele Online-Workshops zum Beispiel zum Thema, wie mache ich meine Arbeitnehmerinnenveranlagung. Mhm. Also es gibt ein relativ breites Angebot auch im Bereich Konsumentinnenschutz. Es gibt wirklich auf allen Ebenen eigentlich Möglichkeiten, sich als Arbeitnehmerin und als Arbeitnehmer zu informieren und auch Beratung zu bekommen. Also da ist sehr viel passiert, auch in den letzten Jahren. Auch bei der Arbeiterkammer, genau.
Sehr spannend und ich kann auch nur seitens CARE berichten, dass gerade auch in der Zusammenarbeit mit Menschen, die im Migrationsprozess sind oder auch mit Geflüchteten, auch eine wirklich ganz starke Digitalisierung stattfindet und dass wir kaum eine Zusammenarbeit mit einem Land haben, die nicht auch von Digitalisierung geprägt ist. Also ich kann ein einfaches Beispiel geben, das geht von in Bangladesch auf dem Land, das heißt Talking Books, da werden eine Art Podcast zur Wiedergabe an sehr viele Frauen vor allem verteilt. Da können sie sich anhören, wie man zum Beispiel kleine Kinder gut ernährt und dass die gesund bleiben. Ja. Es gibt aber durchaus auch viel weitergehende Komponenten. Das können Apps für Mobiltelefone sein, wo man seine Gesundheitsdaten checken kann. Also unglaublich groß. Und ich habe wirklich manchmal so den Eindruck, auch wenn wir so den Blick auf die Welt, weil CARE ist ja eine der großen, unabhängigen, globalen Organisationen, dass die Digitalisierung in gewissen Bereichen wirklich fast schon weiter ist als teilweise hierzulande, obwohl wir hier auch nicht schlecht unterwegs sind. Also es verschiebt vieles, Digitalisierung. Ich glaube, es macht auch vieles leichter zugänglich für viele Menschen, oder? Und es gibt einen gewissen Demokratisierungsprozess, der natürlich auch viele Nachteile haben kann und die muss man halt managen. Gehen wir noch einmal an den Anfang zur Durchlässigkeit des Bildungssystems zum Abschluss. Trägt die Digitalisierung dazu bei, dass unser Bildungssystem durchlässiger wird oder beklagen und diskutieren wir die nächsten 5 bis 10 Jahre wieder etwas? Weil so als außenstehende Beobachterin muss ich sagen, es wird ja sehr viel geändert, immer wieder. Und teilweise so schnell, dass ich mich frage, hat es schon gewirkt, was wir eigentlich erzielen wollten. Ist die Digitalisierung da eine Chance, dass es durchlässiger wird, das Bildungssystem?
Ich glaube, es ist keine Frage der Digitalisierung, ob das Bildungssystem durchlässig wird oder nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der Politik. Es ist auch nicht die Zivilgesellschaft, die nicht aufgeschlossen ist, sich zu engagieren, auch im Bereich Migration. Also Kinder, die Unterstützung brauchen, werden oft, ebenso wie in meiner Geschichte, gibt es oft in der Zivilgesellschaft Familien, die sich engagieren, Menschen, die sich engagieren. Ich habe früher für die Organisation Menschenwürde Österreich Workshops gehalten in ganz Österreich, wo ich im Grunde für Menschen, die sich eben zivilgesellschaftlich engagieren, im Bereich der Flüchtlingsarbeit, denen digitale Kompetenzen näher gebracht habe. Und das war immer ganz interessant, weil in diesen Gruppen ganz unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind. Also von sowohl politischen Lagern als auch unterschiedlichen Altersgruppen, Hintergründen. Und das fand ich eigentlich sehr schön und berührend zu sehen, wie viele tolle Menschen sich in Österreich im Bereich der Bildung, im Bereich der Unterstützung der Deutsch, eben an anderen Kindern Deutsch beibringen zum Beispiel.
Sich ehrenamtlich engagieren,
richtig. Und ich sehe gar nicht so sehr das Problem, dass es in unserer Zivilgesellschaft da noch mehr Bedarf gäbe, sondern eigentlich mehr das Problem in der Politik, dass sie endlich die richtigen Schritte setzen, um tatsächlich dorthin zu kommen, nämlich ein durchlässiges Bildungssystem zu schaffen, das Chancen schafft, das Bildungsgerechtigkeit ermöglicht. Also auch zum Beispiel ein Schritt könnte sein oder sollte sein, sind die Ganztagsschulen, also eine flächendeckende Einführung der Ganztagsschulen in ganz Österreich.
Die wir seit Jahrzehnten besprechen und wo leider nicht genug weitergeht und was dann auch damit zu tun hat, dass halt viele Frauen dann auch nicht ihre Berufstätigkeit nachgehen können. Ja?
Richtig.
Also es hat ja alles mehrere Seiten, es hängt ja alles mehr zusammen, als man denkt.
Genau. Das Gleiche in Grün ist mit der Elementarbildung, dass es in vielen Bundesländern in Österreich tatsächlich so ist, dass wenn man ein Kind zur Welt bringt als Frau, man gar keine Betreuungsplätze hat und dann allenfalls gar nicht mehr ins Berufsleben zurückkehren kann. Und was das für Nachteile auch für die Kinder nämlich mit sich bringt, das ist inzwischen auch schon in verschiedenen Studien nachgewiesen worden. Also es gibt viele Gründe, die meiner Meinung nach die Politik jetzt fordern, da endlich in die Umsetzung zu gehen und eigentlich gar nicht so sehr quasi die Digitalisierung so viel dazu beitragen kann.
Das ist einfach ein Tool, das da ist, ob wir das wollen oder nicht, das wir möglichst gut nützen sollten. Und die Forderung, wie in so vielen Ländern, in denen KEA tätig ist, dass die politischen Maßnahmen fehlen, die dann wirklich eine echte Durchlässigkeit gewähren würden. Heute im Gespräch mit Mirela Jasic. Dankeschön, dass Sie uns so viel Einblick ermöglicht haben in Ihre Lebens- und auch in Ihre berufliche Geschichte. Und Sie haben wirklich eine Lanze für die Zivilgesellschaft gebrochen, weil man hat oft den Eindruck, auch als Chefin einer großen Organisation, dass man nur allzu gerne uns und den Akteuren und Akteurinnen der Zivilgesellschaft große Themen überlässt, die wir aber nicht wirklich gut und langfristig handeln und lösen können. Dankeschön, dass Sie so viel heute mit uns geteilt haben.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.